sie wird noch viel, viel länger werden, weil Gott irgendwie immer noch nachschüttet. Also zum letzten Mal heute Morgen, Alex war hier putzen und dann habe ich dann gebetet, hatte ich die Wohnung für mich allein und eigentlich immer, wenn Alex weg ist, dann wird die Wohnung zum Gebetsraum deklariert. Und so habe ich dann heute Morgen schon einfach mal nur den Herrn gesucht über was ganz anderes eigentlich und da kam dann schon wieder irgendwie etwas, was mit Identität zu tun hat. Also es scheint wirklich so zu sein, dass da noch so viel zu entdecken gibt und noch so vieles nicht gesagt worden ist, dass ich mir vorstellen kann, dass das Thema euch hier auch noch eine ganze Weile beschäftigen muss, zwangsläufig, weil es ja einfach nichts anderes geben wird, wenn ich predige. Aber ich hoffe auch mal, wie das Gott das in euren Herzen macht, wie das ihr ihn auch sucht in diesem Thema und ja, eure Beschäftigung damit nicht nur jetzt hier auf diese Gottesdienste beschränkt, sondern auch zu Hause nochmal irgendwie weiter drüber nachdenkt oder betet oder am liebsten wäre mir sogar selber Gottes Wort studiert und selber irgendwie da hineinkommt, was es damit auf sich hat, was Jesus für uns gemacht hat. Das Thema verfolgt mich auch sonst. Jetzt letztes Wochenende waren wir in Speyer bei einer Konferenz mit Chris Wellerton. Das ist einer von den Leuten aus der Bethel Church und eigentlich hieß die Konferenz Kultur der Ehre. Aber es ging eigentlich fast die ganze Zeit nur um Identität und er hat so erzählt, wie Gott seine Identität verändert hat, wie er irgendwie das kennengelernt hat, was Jesus für ihn gemacht hat. Und also wieder die ganze Zeit wie nur Identität. Und auch sonst geht es mir so, vielleicht so ein bisschen wie Roland das gerade beschrieben hat, wenn ich irgendwo im Internet gucke, ich lande garantiert irgendwo, wo es mit göttlicher Identität zu tun hat. Selbst wenn ich mir irgendwie YouTube-Videos von irgendwelchen niedlichen Tieren angucke, irgendwann kommt dann immer wieder irgendwie die göttliche Identität. Und es ist einfach irgendwie so ein total wichtiges, großes Thema. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr will ich selber da reinkommen. Also ich merke mir, da ist ein totaler Schatz von Gott her drin. Und stelle eigentlich immer so zweierlei fest, nämlich es gibt diese Identität und das ist so ein bisschen was wie ein gelobtes Land. Und das andere ist, ich bin selber noch nicht ganz drin. Und es gibt so Bereiche, wo ich merke, irgendwie, dass ich tatsächlich mich selber über das definiere, was Jesus für mich gemacht hat. Und dann gibt es andere Bereiche, wo ich das überhaupt nicht tue und wo einfach die Sehnsucht immer größer wird, mich auch da in diesen Bereichen damit zu identifizieren. Also Identität ist ja letzten Endes diese große Frage, wer bin ich eigentlich? Und ich möchte diese Frage nicht mehr irgendwie mit dem definieren, was irgendwelche Menschen über mich sagen. Und ich möchte diese Frage auch nicht mehr mit dem beantworten, was ich selber über mich denke, sondern ich will wirklich echt dahin kommen, wie dass ich sage, meine Identität liegt in dem, was Christus für mich gemacht hat. Und letzten Endes, wie meine Identität ist, Christus. Und wenn du irgendwas anderes hast, wie was dich definiert, irgendwas anderes hast, was sagt, wer du bist, dann stehst du echt immer auf einem ganz lockeren Boden und du hast es nicht, zumindest nicht in allen Teilen, nicht ergriffen, was Christus für dich getan hat. Und das ist so der andere Wunsch, den ich damit habe. Ich möchte nicht nur selber reinkommen, sondern ich würde es super finden, wenn unsere ganze Gemeinde da reinkommen würde und wenn wir alles und wie Leute wären, wie die es verstanden haben, wofür Jesus gestorben ist, die es verstanden haben, was es mit dieser neuen Schöpfung im 2. Korinther 5 auf sich hat und dass wir Leute sind, die aus dieser neuen Schöpfung heraus leben und unsere Identität wirklich aus dem Kreuz beziehen. Das wäre der absolute Hammer. Okay, es ging die ganze Zeit um... Ja, nicht die ganze Zeit, aber es hat immer schon mal so angeklungen, dass es so verschiedene Realitäten gibt und verschiedene Wirklichkeiten und dass es ein großer Unterschied sein kann, was Gott über uns sagt und was seine Wirklichkeit ist und was wir selber über uns denken und über uns fühlen und dass es auch eine Art von Realität ist, aber unter Umständen was ganz anderes als das, was Gott als Realität hat. Und jetzt kenne ich das Gefühl, dass man sich komisch fühlt oder seltsame Gedanken hat und sich wie ein Heuchler vorkommt, wenn man sagt, für mich gilt aber das, was die Bibel sagt. Und so habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie denn eigentlich Realität zustande kommt und darum geht es heute, Identität Teil 9, die Wirklichkeit, nämlich wie es sein kann, dass etwas, was wir als total wirklich wahrnehmen, trotzdem nicht wirklich ist. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch das kennt, irgendwie, dass du vielleicht an einem Tag so niedergeschlagen und bedrückt und fertig bist, dass du sagst, ey, das ist wirklich meine Realität, irgendwie. Ich bin einfach depressiv, ich bin einfach ein depressiver Typ. Und du kannst dann nicht mehr irgendwie von vollem Herzen sagen, aber Nehemia 8, Vers 10 sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke, weil es dir so real vorkommt, dass du depressiv gerade bist. Und dann ist ja eigentlich die Frage, wie kann es denn sein, irgendwie, dass jetzt so ein Storch kommt und sagt, irgendwie das, was du jetzt empfindest, obwohl das irgendwie so deutlich in deinem Herzen ist, das ist nicht real. Also wie kann es sein, irgendwie, dass es eine andere Realität gibt außer dieser Realität und dass wir uns für eine andere Realität entscheiden? Und man könnte jetzt vieles darüber sagen, wie Wirklichkeit entsteht. Das ist so eins meiner Steckenpferdchen. Also in der Philosophie ist das die Erkenntnistheorie und damit hat schon Aristoteles angefangen und gibt ganz viele interessante Sachen und viele Ideen, wie Wirklichkeit sich eigentlich zusammensetzt. Aber ich würde ganz gerne einfach nur ein ganz simples Gedankenexperiment mit euch machen, um zu zeigen, wie das, was wir fühlen und denken, bei weitem nicht immer die Wirklichkeit sein muss. Und das ist echt so simpel, da braucht man sich gar nicht irgendwie mit irgendwas Biologischem und Philosophischem zu beschäftigen, sondern ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Also stell dir vor, ich predige hier und es ist schönes Wetter draußen, so genau wie jetzt. Der Tag ist wunderbar, meine Frau war morgens putzen, ich hatte die Wohnung für mich allein. Ich konnte schön beten, habe die Gegenwart des Herrn gespürt, habe die Gitarre mal wieder rausgeholt und Gott ein paar Anbetungslieder gesungen. Gott war da und mir geht es richtig gut. Ich komme in den Kultschock rein und gehe auf die Bühne, fange an zu predigen. Sofort ist dieser Fluss Gottes da und es gibt keinen Ort auf der Welt, wo ich lieber wäre als jetzt hier im Kultschock und predigen. Und mir geht's echt richtig, richtig gut. Da kommt auf einmal von hinten der Wolfgang und er geht auf die Bühne zu. Ja gut, kann auch der Wolfgang sein, dann könnt ihr es euch leichter vorstellen. Ich hatte jetzt an den anderen gedacht, aber wir nehmen diesen Wolfgang. Kommt also von hinten auf mich zu und je näher er der Bühne kommt, irgendwie umso sorgenvoller ist sein Gesichtsausdruck. Und er kommt auf die Bühne und sagt, hey Storch, komm doch mal eben. Und ich so, hey Wolfgang, tut mir leid, das passt gerade überhaupt nicht. Du siehst irgendwie Heiliger Geist und alles ist total super. Ich möchte meine Predigt zu Ende bringen. Und er sagt so, nee komm, ist echt total wichtig. Irgendwie leg mein Mikrofon hin irgendwie und komm mal mit runter. Jetzt wird die Stimmung schon so ein bisschen komischer, weil das ist noch nie vorgekommen. Also ich mache das hier jetzt seit, keine Ahnung, 12 Jahren, 15 Jahren und noch nie ist jemand auf die Bühne gekommen und hat gesagt, du musst jetzt sofort runterkommen, ich muss was mit dir besprechen. Also wir stehen da unten da vor der Theke und ich sage, ja komm, jetzt aber schnell irgendwie, ich will weitermachen. Und er so, nee komm, lass uns lieber mal nach hinten gehen irgendwie, das ist echt irgendwie was Delikates, was ich dir jetzt sagen muss. Und von daher lass uns das nicht hier vorne machen. Wir gehen dann also in den Kühlraum und Wolfgang... Was denn? Der Kühlraum ist total super. Ich habe schon so viele seelsorgerliche Gespräche und Gebete geführt in diesem Kühlraum, das glaubt ihr gar nicht. Deswegen ist der auch immer so aufgeheizt. Also wir stehen in dem Kühlraum und Wolfgang sagt so, ja, ich habe gerade einen Telefonanruf gekriegt, Polizei hat angerufen und die haben wohl auch schon versucht, dich anzurufen, aber wahrscheinlich hast du es nicht gemerkt, wie es da bei der Predigt das Handy ausgehabt haben. Ja, und dann haben die irgendwie die Nummer von der Gemeinde rausgekriegt und letzten Endes meine Handynummer und deswegen muss ich dir das jetzt sagen. Also ist was Schlimmes passiert. Deine Eltern sind heute aus dem Urlaub wiedergekommen und ich denke so, ja, irgendwie kann sein. Und Flugzeug ist abgestürzt. Also irgendwie ganz große Katastrophe, irgendwie das Ding ist abgeschossen worden, irgendwie so ein terroristischer Anschlag. Und keine Überlebenden, also alles ganz schlimm. Und ich glaube, sofort, wenn er das sagen wird, wird es mir richtig schlecht gehen. Weil ich meine, das sind meine Eltern, ich mag die Leute, mich in 40 Jahren auch echt an sie gewöhnt und auf einmal geht gar nichts mehr, ne? Da ist keine Freude mehr, irgendwie. Ich merke auch keinen Heiligen Geist mehr oder sowas, ich fühle mich wie benommen, irgendwie mir geht es total schlecht und ich weiß, oh Mann, ich muss jetzt irgendwie sofort raus. Also ich wank so ein bisschen aus dem Kühlraum raus, sehe Alex irgendwo da hinten am Elefantensarg stehen und sage, hey komm Alex, wir müssen irgendwie gehen, ist was Schlimmes passiert. Und dann so auf dem Weg raus, als wir gerade dabei sind, die Schiebetür zu passieren, kommt Wolfgang hinter mir hergerannt, klopft mir auf die Schulter und sagt, hey, war ein Witz. Und ich glaube, in diesem Moment werde ich seinen Humor nicht besonders zu schätzen wissen, sondern werde spalterische Gedanken haben, nämlich Wolfgang spalterische Gedanken, und werde echt sauer sein. Und der Punkt an der Sache ist, ich glaube, den könnt ihr euch vorstellen, nichts von dem, was Wolfgang gesagt hat, hat gestimmt. Meine Eltern waren vielleicht gar nicht im Urlaub und ich habe das bloß nicht mehr im Kopf gehabt. Das Flugzeug ist nicht abgestürzt, es gab auch keinen Terroranschlag, es war überhaupt nichts davon da. Und trotzdem waren meine Gefühle und Gedanken in diesem Moment total real und waren so real, dass ich mich nicht mehr auf Gottes Realität konzentrieren konnte. Und das zeigt, dass Dinge, die für dich völlig wirklich sind und die so groß und mächtig gerade sind in deinem Denken und Fühlen, dass du keine Chance hast, da irgendwie drüber wegzugehen, dass diese Dinge trotzdem überhaupt keine realistische Basis haben müssen, sondern dass es absolut sein kann, dass es nicht stimmt. Und deswegen, dennoch macht es dich total fertig. Und ich schätze irgendwie, dass jeder von euch auch so ein paar Beispiele hat, irgendwie, wenn du mal darüber nachdenkst, wo dir so etwas im Leben passiert ist. Wahrscheinlich nicht so drastisch wie in meinem Beispiel gerade, das habe ich jetzt auch mal ganz bewusst irgendwie total karikiert und überzeichnet, aber irgendwie so andere Situationen. Du hast jemand eingeladen zum Essen und der kommt nicht. Ja, du hast, dein Essen ist schon fertig und du wartest eigentlich bloß noch, dass der Besuch kommt. 8 Uhr sollte er da sein, 7:05 ist der immer noch nicht da. 7:50 fängst du langsam an, sauer zu werden und denkst dir, meine Güte, die können mich auch überhaupt nicht leiden und finde ich total ätzend. Also bei uns war das echt, als wir nach Remscheid gezogen sind und gemerkt haben, Remscheider sind seltenst pünktlich, waren viele solcher Situationen, wo wir eine halbe Stunde auf den Besuch gewartet haben und danach echt dachten, ey, wir sind total unwillkommen in dieser Gemeinde. Irgendwie alle finden uns total blöd und wir haben total darunter gelitten. Und irgendwann kommt der Besuch dann doch und es hat sich bloß rausgestellt, dass sie sich verfahren haben irgendwie und Handy war aus und sind nicht drangegangen oder im Stau gestanden oder irgendetwas und es war überhaupt nichts da. Und trotzdem haben wir irgendwie da eine halbe oder manchmal sogar eine Dreiviertelstunde gesessen und haben echt richtig Frust geschoben und waren total sauer da drauf und haben uns wer weiß was ausgemalt, irgendwie was diese Menschen nicht von uns denken und wie gering sie uns wertschätzen und so weiter. Und waren echt teilweise schon fast dabei, die Gemeinde wieder zu verlassen. Ja, ganz so schlimm zum Glück nicht. Ging ja auch nicht, war ja bezahlt dafür. Aber es hat total was mit uns gemacht. Es war völlig negativ und wir konnten uns richtig da reinschrauben, obwohl gar nichts passiert war unterm Strich. Ne, und dann kommen sie und alles ist wieder total in Ordnung und man kriegt die Begründung dafür und alles passt wieder. Und so möchte ich mal behaupten, dass es bei jedem von uns so Situationen gegeben hat und wahrscheinlich auch noch geben wird, wo wir uns eine innere Wirklichkeit aufbauen auf etwas, das überhaupt keine Grundlage hat. Und das meiste von dem, wie wir uns wahrnehmen, was wir bei uns denken, besteht nicht auf Fakten, sondern besteht auf dem, was irgendjemand dir gesagt hat. Also denk mal drüber nach, das ist total abgefahren. Also wie viel irgendwie von deiner Identität irgendwie aus dem besteht, was deine Kindergartentante dir erzählt hat oder was deine Eltern dir gesagt haben oder sonst irgendwas. Ich meine, ach, da könnte ich jetzt so viele Beispiele für bringen, will ich aber irgendwie gar nicht bringen, weil ich glaube, das Prinzip ist klar irgendwie. Ganz vieles von unserem Selbstbild steht irgendwie auf einem Fundament, das überhaupt nicht tragfähig ist. Und das Einzige, was wirklich tragfähig ist, der Einzige, der wirklich ein Recht hat, uns zu sagen, wer wir sind, ist Gott allein. Und wenn Christus etwas in uns gemacht hat, dann muss das die letzte Instanz unseres Denkens sein und die letzte Instanz unserer Wahrnehmung über uns selbst. Wenn Christus dir sagt, dass du gerecht vor Gott dastehst, dann ist es egal, was irgendein Mensch dir sagt. Dann ist es egal, was deine Gefühle dir sagen. Die können dich anklagen, noch und nöcher. Dann heißt im 1. Johannesbrief, dass wenn unser Herz uns schuldig spricht, dann wissen wir, dass Gott immer noch größer ist als unser Herz. Denn das, was Gott über uns sagt, das ist die absolute Wahrheit. Und an diesem Punkt möchte ich mal ein wenig darauf eingehen, was denn eigentlich der böse Teufel mit unserer Identität zu tun hat. Und wie Satan manches Mal wieder dazu beiträgt, dass wir Realität in uns schaffen und wie er uns dieses neue Leben in Christus madig macht. Die gute Nachricht ist, der Teufel kann nichts machen, um deine Christus-Identität wegzunehmen. Haben wir schon darüber gesprochen, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott und da kommt er nicht dran. Und wenn er sich auf den Kopf stellt, er kommt da einfach nicht dran. Aber was er machen kann, ist, er kann uns davon abhalten, in dieser Identität zu leben. Und er kann uns schwer machen, es anzunehmen und zu glauben, dass wir in dieser Identität sind. Und auch da ist das Einzige, was er machen kann, ist, dass er uns blöde Fragen stellt, dass er uns Ideen in den Kopf gibt, auf die wir eingehen können oder nicht. Und ich habe das in den letzten Wochen irgendwie mal sehr genau nachstudiert, habe mir also, glaube ich, fast alle Stellen angeguckt, in denen der Teufel vorkommt im Alten und Neuen Testament und habe mal geguckt, was er so getan hat. Und habe festgestellt, dass eigentlich so in allen größeren Geschichten, wo es darum geht, dass der Satan irgendetwas macht, dass es in allen diesen Geschichten letzten Endes um Identität geht. Entweder um unsere eigene Identität oder um die Identität Gottes. Und ich fange mal an mit der Versuchungsgeschichte Jesu nach dem Lukas-Evangelium, Lukas 4, Vers 9. Vielleicht habt ihr es im Kopf, der Geist hat Jesus in die Wüste geführt und dort wurde er vom Teufel versucht, während er fastete 40 Tage. Und nachher heißt das in der Luther-Übersetzung so schön lapidar, als er 40 Tage gefastet hatte, hungerte ihn. Und dann kommt der Teufel in Form von Eindruck oder vielleicht auch in Form einer sichtbaren Gestalt und er versucht ihn. Und eine Sache, die er macht, ist hier Lukas 4, Vers 9. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab. Also der Punkt, wo er angegriffen hat, war hundertprozentige Identität. So, hör mal, Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann beweis das doch mal, dann zeig doch mal, dass du Gottes Sohn bist und vollführ doch hier einfach mal irgendwie so einen kleinen Stunt und zeig mir, dass du wirklich Gottes Sohn bist und spring darunter. Und Jesus hat es zum Glück nicht gemacht. Also Jesus war so sicher in seiner Identität, dass es ihm egal war, ob der Teufel irgendeinen Beweis von ihm haben wollte. Er hat es nicht gemacht. Ich glaube, dass es tatsächlich wahrscheinlich auch nicht funktioniert hätte. Also wenn Jesus runtergesprungen wäre, könnte ich mir gut vorstellen, dass er den Sprung tatsächlich nicht überlebt hätte, wenn er es einfach irgendwie aus so einer komischen Arroganz heraus macht, mir es einfach mal dem Teufel zeigen zu müssen, gehe ich davon aus, dass es ganz schlecht für ihn ausgegangen wäre. Interessant ist, dass das nicht der einzige Versuch des Teufels war, Jesus durch einen hohen Fall umzubringen. Später im auch Lukas-Evangelium heißt es, dass Jesus gepredigt hat in einer Synagoge und es hat den Leuten nicht gefallen, was er gepredigt hat. Und dann haben sie ihn zum Rand eines Abhangs getrieben und wollten ihn runterschmeißen und er ist einfach durch sie hindurchgegangen. Und das Abgefahrene ist, irgendwie der Teufel konnte offenbar Jesus nicht einen Abhang runterschmeißen. Irgendwie dazu hat er einfach keine Kraft. Und deswegen hat er es erst versucht, wie Jesus selber den Gedanken einzugeben, doch durch Selbstmord zu sterben. Und als das nicht geklappt hat, hat er ein paar andere Leute mobilisiert und hat ihnen den guten Gedanken gegeben. Und auch das hat nicht geklappt. Aber er konnte Jesus nicht körperlich angreifen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, weil wir uns den Teufel manchmal vorstellen als so ein übermächtiges Wesen, der wer weiß wie groß ist und uns dann irgendwie am Schlawittchen packt und uns dazu treibt, irgendetwas gegen Gottes Willen zu machen. Und ist totaler Quatsch. Alles, was er machen kann, ist dich in Frage stellen und dann kannst du entweder darauf eingehen und das machen, was er sagt, oder aber du sagst, nein, das mache ich nicht und es wird nicht passieren, aber er kann dich zu nichts zwingen. Die zweite Geschichte, ganz am Anfang der Bibel, ist die Geschichte vom Sündenfall. In 1. Mose 1 ist geschrieben, wie Gott die Erde geschaffen hat. 1. Mose 2 geht es darum, wie er den Menschen geschaffen hat. Und 1. Mose 3 geht es darum, wie die Schlange den Menschen verführt hat. Und es ist wieder eine Geschichte, die von Identität handelt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet so sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Ach, im Grunde Hammergeschichte, ne? Der Mensch ist im Paradies, alles ist total perfekt und er kann tun und lassen, was er will. Das Einzige, was er nicht darf, ist von diesem einen blöden Baum essen. Und eigentlich ist es so abgefahren, irgendwie du hast alle Optionen, alles steht dir offen, du kannst alles machen, aber irgendwann irgendwie kommt so dieser Gedanke ins Herz, ich muss von diesem einen Baum essen. Und dann kommt die Schlange und sie macht etwas ganz Subtiles, nämlich sie stellt Gottes Identität in Frage und sagt, hey, eigentlich meint Gott es gar nicht gut mit euch, sondern Gott hält das größte und wertvollste Geheimnis, das hält er vor euch verborgen. Gott hat Angst, dass ihr so werdet wie er und deswegen verwehrt er euch die Erkenntnis von Gut und Böse. Und was die Schlange also macht, ist tatsächlich ein Misstrauen säen gegenüber dem Charakter Gottes und sie treibt einen Keil zwischen die beiden ersten Menschen und Gott. Im Hebräischen ist das noch abgefahrener und das kann man auch im Deutschen lesen, wenn du mal da das Wort Gottes in den ersten drei Kapiteln da richtig ordentlich durchstudierst, dann wird dir das vielleicht auffallen. Im ersten Buch Mose, im Schöpfungsbericht, steht die ganze Zeit Gott. Gott schuf Himmel und Erde, Gott machte dieses und Gott machte jenes. Im Hebräischen ist das Elohim und Elohim bedeutet so viel halt wie ein Gott, ein Schöpfergott. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, wo es um die Erschaffung des Menschen geht, steht in den meisten deutschen Bibelübersetzungen nicht mehr Gott, sondern es steht Gott, der Herr. Und das ist eine Übersetzung des hebräischen Elohim, Jahwe. Und jetzt ist es also nicht mehr nur der Schöpfergott, sondern jetzt ist es Jahwe, Gott der Herr, Gott, der in eine Beziehung zu den Menschen getreten ist. Und es ist der Bundesname nachher, unter dem er sich vorstellt im Alten Testament. Also in diesem ganzen 1. Mose 2 geht es darum, dass Gott in einer Beziehung zu den Menschen ist, dass er ihr Herr ist, dass er mit ihnen zusammen ist. Und dann 1. Mose 3, wo die Schlange kommt, heißt es auf einmal wieder nur Gott und es ist wieder nur Elohim. Also was die Schlange macht auf total subtile Weise, ist die Einheit und Beziehung des Menschen mit Gott zu zerstören, indem er ihr nicht mehr mit ihnen redet irgendwie über Gott, ihren Freund, sondern über den Schöpfergott. Die unpersönliche Gottheit, die irgendwann Himmel und Erde geschaffen hat, aber es ist nicht mehr der Gott ihres Bundes. Und worum es also letzten Endes geht, ist, er macht die Identität Gottes kaputt. Und ich glaube, dass es anders auch nicht funktioniert hätte. Wenn die Schlange gekommen wäre und gesagt hätte, ach guckt mal, Gott, euer guter Freund, der mit euch immer abends spazieren geht, der euch alles hier geschenkt hat, der gut zu euch gewesen ist vom Anfang an und bis zum Ende, der absolut auf eurer Seite ist, der enthält euch was vor. Würden wahrscheinlich Adam und Eva einmal laut gelacht haben und gesagt haben, ja sicher. Aber das Gemeine war irgendwie, er ist gar nicht so gekommen und hat gesagt, hier, dieser unbekannte Gott, ihr kennt den eigentlich gar nicht und ich zeige euch, wie er wirklich ist. Nämlich, er hält was vor euch geborgen. Und dann auf einmal klappt es. Im Hiob ist es genau das Gleiche. Ich will mal gucken, ob ich die Bibelstelle mit habe. Ja. Hiob ist es genau das Gleiche. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Also Gott selber sagt hier, Hiob ist ein total gerechter Typ. Und dann kommt der Teufel an und sagt, ach, alle seine Gerechtigkeit basiert nicht auf dir, sondern basiert nur darauf, dass du ihn gesegnet hast. Aber wenn er einmal in die Bredouille kommt, einmal in eine schwierige Situation kommt, dann wird er dir ins Angesicht fluchen. Und das geht die ganze Zeit bei Hiob so weiter. Irgendwie das eine, an dem Hiob echt festhält, durch seine ganzen Leiden hindurch, ist, ich habe nichts falsch gemacht und ich bin gerecht vor Gott. Und dann kommen seine ganzen Freunde und versuchen ihm das auszureden und er immer das Gleiche. So, nein, ich bin unschuldig und ich stehe gerecht vor Gott. Und er hält seine Gerechtigkeit fest und hält an seiner Identität fest. Und am Ende gibt Gott ihm Recht. Also auch da geht es wieder darum, was der Feind machen will, ist Identität erschüttern. Also ganz offensichtlich ist Identität ein Thema, irgendwie, das nicht nur für uns wichtig ist, sondern der Teufel hat erkannt, dass es wichtig ist und wird deswegen alles tun, um Identität zu attackieren. Und wird irgendwie alles tun, um dich davon zu überzeugen, dass du nicht gerecht bist vor Gott, dass du nicht geliebt bist, dass du nicht diese ganzen Dinge sind, über die Gott über dich sagt, sondern dass es ganz anders ist. Und wenn wir über geistlichen Kampf reden, dann ist geistlicher Kampf irgendwie nicht so sehr, dass man charismatische Lobpreis-CDs hört und den Geist über Remscheid bindet, obwohl das Spaß machen kann. Aber dann ist geistlicher Kampf ist eigentlich etwas, was in unserem Kopf stattfindet und was damit zu tun hat, irgendwie, dass wir das glauben und annehmen und festhalten und ergreifen und tief in uns einbauen, was Gott über uns sagt, während es andere Kräfte gibt, die genau das vereiteln wollen und genau dagegen wirken. Und wenn es heißt in der Bibel, dass wir dem Satan widerstehen sollen, dann geht es eigentlich genau darum. Er sagt irgendwie, das und das ist falsch und du sagst, nein, das ist richtig. Und wir stehen auf dem Wort Gottes und egal, was an unser Leben reinkommt, egal, wie wir uns fühlen, egal, was wir gerade denken, wir werden es nicht zulassen, dass irgendwelche andere Realitäten uns bestimmen als die Realität Gottes allein. Und das ist geistlicher Kampf. Und letzten Endes wird sich das irgendwann erledigt haben und das wäre der letzte Punkt. Denn im Himmel werden wir damit keine Schwierigkeit mehr haben. Nochmal Kolosser 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also wenn Christus so offenbart wird, dass alle Menschen ihn sehen, wie er wirklich ist, wenn die Ewigkeit da ist, dann wird es keinen Zweifel mehr geben an unserer Identität. Dann sind wir eh in einem Raum, nämlich dem Himmel, wo der Teufel nicht dran kann, wo uns keiner mehr was ausreden kann. Und dann ist es irgendwie absolut klar. Aber bis dahin wird es einiges an Auseinandersetzung bedeuten, in dieser Identität zu leben, zu verstehen, was Christus in uns gemacht hat und es wirklich Teil unseres Lebensfundamentes sein zu lassen. Und ich würde es gerne heute mal beenden, ganz untypisch, mit einem Gedicht. Freitag kam schon die Sorge, irgendwie, dass es eins von meinen wäre, aber ist es nicht. Das Gedicht habe ich geschrieben, als ich 5 Jahre alt war. Zicke, zacke. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Nein, ist ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, das er geschrieben hat 1944, als er schon im Gefängnis gewesen ist, also ein paar Monate nur vor seiner Hinrichtung. Und es ist ein Gedicht, das mit Identität zu tun hat. Und wo er sich so die gleiche Frage stellt, die wir uns eigentlich auch stellen, nämlich, wer bin ich eigentlich? Und er stellt fest, dass es so 2 Arten gibt, wie man ihn sehen kann. Einmal, wie er selbst sich sieht und einmal, wie die anderen sich sehen. Und dass es manchmal schwer ist, irgendwie so zwischen diesen beiden Wahrheitspunkten sich zu orientieren und zu wissen, wer man eigentlich ist. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Aber wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Amen.